Grüße gehen raus an die Inter- und Internationale, an Deutschland und alle, die sich immer wieder anhören müssen, dass sie eigentlich nicht dazugehören. Ich sage, das entscheiden wir immer noch selbst. Und zwar zusammen. Zumal jetzt Sommerloch ist, da sind eh alle anderen unterwegs. Die Mails kommen mit Abwesenheitsnotizen zurück und das Feuilleton sucht etwas gelangweilt nach Stories, die entspannt genug sind für den Strand und aufregend genug, um als Debatte durchzugehen. Und da gab es diesen Frühsommer ja schon einiges. Erst knabberte ein 2-Meter-Wels Ende Juni an den Zehen mehrerer Badegäste eines bayerischen Badesees und wurde von einem Polizisten erschossen und anschließend in 120 Portionen verspeist. Für jeweils 22,50 Euro, sagt der Wirt. Dann tauchte kurz darauf ein weiterer Wels auf und das Internet fragte sich aufgeregt, sind Welse nun die Rache der bedrängten Natur? Die Orca-Wale bundesdeutscher Badeseen, eine Gang voller Wels-Angels? Kurz gesagt, Sommerlochprogramm vom Feinsten. Einen Monat später gab Alice Weidel der ARD ein Sommerinterview, was von einem Chor begleitet wurde, der sich vor dem offenen Aufnahmebereich zwischen Spree und Reichstagsgebäude aufgebaut hatte. Während die Moderation und die AfD-Vorsitzende Mühe hatten, sich zu verstehen, sang der Augsburger Chor »Scheiß AfD, scheiß AfD he« und so weiter. Das klang ein bisschen wie Weihnachtsmusik, sodass man sich schon im Sommerloch auf das Winterloch freuen konnte. Und die Welse in der Spree klatschten vermutlich begeistert in die Flossen. Dazwischen scheiterte eine RichterInnenwahl für das Bundesverfassungsgericht und bescherte der kleinen Großen Koalition ihre erste richtige Krise. Spannend daran fand ich vor allem, dass sich die CDU-CSU von einer rechten Schwurbelkampagne hatte vorführen lassen. Nachdem sich die Vorwürfe gegen Frauke Brosius-Gersdorf als nahezu komplett unhaltbar erwiesen, musste die Fraktion weiter so tun, als gäbe es da doch noch andere Gründe. Die gibt es aber gar nicht. Und so stolpert man auch hierzulande zunehmend in einen Kulturkampf, der vor allem antidemokratischen Kräften dient und den am Ende keiner gewollt haben wird. Ich meine, sogar der Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, hat mittlerweile zugegeben, dass er die krassesten Passagen aus seinem konservativen Manifest »10 Gebote der neuen Bürgerlichkeit« heute anders schreiben würde, zusammen mit weiteren Passagen in anderen Texten. Also doch nicht Multikulti als kulturelle Selbstvernichtung, wie er das 2007 im Cicero formulierte. Na, ich bin ja wirklich gespannt, denn das ist es ja, wofür das Heimatenprojekt steht, den Versuch, die reale Pluralität als Grundlage und beste Chance für die deutsche Demokratie zu denken. Eine Demokratie, die wir heute im Großen und Ganzen ja doch irgendwie verteidigenswert finden, sonst würden wir das hier ja gar nicht machen. Und ein Maßstab für die Gesundheit nicht nur dieser Demokratie ist die Fähigkeit der Mächtigen, Kritik auszuhalten. Weil Kritikfähigkeit etwas über die Selbstsicherheit verrät und ganz nebenbei auch der Motor ist für gesellschaftliche Weiterentwicklung. Darum geht es mit diesem Podcast wie auch mit der Gesprächsreihe Heimatisierung am HKW, die seit Anfang des Jahres stattfindet. Dass die Selbstkritik eine Geschichte der Ausschlüsse erzählt, aber eben auch auf eine Geschichte der Selbstbeheimatung verweist. Das Thema heute ist die Gegenwart des Kolonialismus. Dafür habe ich heute sogar mal 2 Gäste mit im Studio, die Autorin Raphael Rett und Ibu Diop, mein Co-Kurator am Heimatenprojekt. Schön, dass ihr da seid, Raphael und Ibu.
Hi, schön da zu sein.
Hallo.
Cool, also ihr sitzt mir jetzt hier sozusagen schon so, wir sitzen im Dreieck heute mal. Mein Name jedenfalls ist Max Czolek und ich bin der Host dieses Podcasts mit dem Titel Wem gehört Deutschland? Und falls euch das hier gefällt, dann lasst doch bitte eine Bewertung da, damit andere dieses Programm auch finden können. So, und jetzt habe ich die Freude, Raphael und Ibu vorzustellen, bevor sie endlich auch zu Wort kommen. Raphael Rett ist Autorin und Wissenschaftlerin, wurde 1997 in Paris geboren und wuchs in Berlin auf. Sie studierte Sozialwissenschaften in Frankreich und wendete sich dann dem literarischen Schreiben zu. Rhett schreibt auf Französisch, Englisch und Deutsch. Ihre deutschsprachige Prosa wurde in verschiedenen Anthologien veröffentlicht. Außerdem erschien 2024 ihr Debütroman Adikou, zuerst auf Französisch und anschließend in deutscher Übersetzung. Zuletzt forschte und lehrte sie an der FU Berlin zur zeitgenössischen Literatur der afrikanischen Diaspora. Und Ibu Job. Ibu ist Literaturwissenschaftler, Kurator und Dozent und mein Co-Kurator beim Projekt Heimaten, wie gesagt. Heute ist er hier aber vor allem als Experte, der regelmäßig zur Literatur der Transkulturalität und zur Bedeutung der afrikanischen Literatur in der Welt von morgen veröffentlicht. Für den Berliner Senat erarbeitete er ein Erinnerungskonzept Kolonialismus. Für die Stiftung Stadtmuseum Berlin ist er in der Kompetenzstelle Dekolonisierung tätig. Außerdem ist er Jurymitglied von Resonanzen, Schwarzes Literaturfestival, kuratiert von der Autorin Sharon Dodua Otto. So, und damit komme ich zur ersten Frage und damit zu dem Gespräch mit euch. Die Gegenwart des Kolonialismus lässt sich ja nicht ohne seine Geschichte erzählen und nicht ohne seine Geschichten. Lass uns dazu doch direkt eine Runde machen, Ibu und Raphael. Was ist Kolonialismus, wenn ihr es jetzt sozusagen in euren Worten sagen würdet? Und was zählt ihr zu seiner Gegenwart? Und mir ist völlig klar, das ist eine völlig fragmenthafte, nicht umfassende sozusagen Perspektive jetzt darauf. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen mit diesem großen Thema. Und wir ziehen mal an diesem Zipfel. Gegenwart des Kolonialismus und was ist eure Perspektive darauf? Bitte, Raphael, möchtest du anfangen?
Ja, das ist aber keine Sommerloch-Frage hier.
Nee, überhaupt nicht. Wir machen nicht Sommerloch. Wir machen einfach weiter.
Hier gibt's kein Sommerloch. Also gut, ich meine, das ist, du hast es ja schon gesagt, ich glaube, ich kann nur fragmentarisch darauf antworten. Aber das Erste, was mir jetzt so in den Sinn gekommen ist, ist tatsächlich das Wort extrahieren oder die Idee, Kolonialismus ist für mich unter anderem ein System, in dem im Grunde etwas ausgelagert wird. Und ich glaube, das lässt sich gerade in Hinsicht auf Geschichte und Geschichten auch ganz gut verstehen, weil es im Grunde bedeutet, dass vieles von der deutschen Geschichte oder der französischen Geschichte, dadurch, dass es unter Anführungszeichen ausgelagert wurde, auch unsichtbar gemacht worden ist, hier in Deutschland oder dort, wenn ich in Frankreich, in Paris bin. Und das bezieht sich aber eben nicht nur auf Geschichte und Geschichten, sondern auch sehr klar auf materielle Ressourcen zum Beispiel. Also ne, ich will das jetzt gar nicht so abstrakt klingen lassen, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, es ist ein System und es kann dabei sowohl um das Extrahieren von Arbeitskraft oder von natürlichen Ressourcen gehen, als eben auch um, ja, dass man die Kriege, die diplomatischen Einflussspiele und so weiter sozusagen in ein weniger sichtbares, vermeintliches Ausland exportiert, um aber dort eigentlich, ja, dem eigenen Staat und dem eigenen nationalen Konstrukt zu dienen.
Und wenn wir über die Gegenwart davon sprechen, dann ist es nicht etwas, was wir, also in Anführungsstrichen, nur historisch uns anschauen, sondern etwas, was auch jetzt gerade weiterhin stattfindet.
Voll, genau. Und ich glaube, also auch da, es kann man auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen angehen. Aber um jetzt quasi in diesem Gedanken zu bleiben, ich glaube, die Tatsache, dass vieles von dem, was heutzutage, ich nehme jetzt mal das Beispiel einer mir bekannten und naheliegenden ehemaligen deutschen und französischen Kolonie, nämlich Togo. Mhm. Wenn man sich jetzt anschaut, was in den letzten Monaten oder insbesondere im letzten Monat in Togo passiert ist, nämlich Aufstände gegen die Regierung und gegen den Präsidenten, die extrem brutal und mit vielen Toten niedergeschlagen wurden. Die Tatsache, dass das für deutsche Medien, für so ein deutsches Publikum sich erstmal so anfühlt, als hätte es nichts mit uns hier zu tun, trotz der oder vielleicht auch wegen der deutschen Kolonialgeschichte und der Tatsache, dass sie eben so unsichtbar gemacht worden ist, das ist für mich so dieser Link zwischen Vergangenheit und Gegenwart, diese Kontinuität. Also die Tatsache, dass eben dieses Auslagern, diese Unsichtbarmachung auch bis heute Spuren trägt oder nicht nur Spuren, sondern sind ja Konsequenzen, weil wenn diese Kontinuitäten klarer wären, wenn sich eine deutsche Gesellschaft mehr angesprochen oder mehr verantwortlich oder mitverantwortlich fühlen würde für das, was gerade in Togo geschieht, und das sollte sie, dann wäre es vielleicht auch nicht möglich, dass dieser Präsident oder diese Regierung so unbeobachtet gefühlt und so konsequenzenlos so gegen die eigene Bevölkerung vorgeht.
Mein Eindruck ist auch, dass es medial in Deutschland ja eigentlich kaum, nur ganz am Rande stattfindet.
Ganz am Rande. Ja. Ganz, also es ist verrückt. Ich habe mir das auf dem Weg hierher nochmal angeschaut, wie wenig berichtet worden ist. Und das ist wirklich erschreckend. Und ich glaube, ja, da sind wir wieder auch bei so, welche Geschichte, aber auch welche Geschichten werden sichtbar gemacht oder sind sichtbar und welche nicht.
Ibu. Nochmal zurück zur Frage, was sozusagen die Aktualität von Kolonialismus, aber vielleicht auch in Anknüpfung an Raphael.
Anknüpfung vielleicht später, ich würde noch nicht mal sagen von Spuren, sondern von Haufen eigentlich, von Dingen, die eigentlich unsere Realität heute so sehr prägen. Ich glaube, für mich ist immer, wenn ich Kolonialismus höre oder denke, muss ich sofort an Rassismus denken. Ich muss sofort an Wissenschaftsgeschichte denken. Ich muss sofort an Gesundheit sogar denken. Dass wir so im Westen hier so gesund sind, hatte sehr viel damit zu tun, dass es eine Forschung gibt, die Forschung an andere Menschen, andere Körper getrieben worden ist. Und ich glaube, für mich, wenn ich immer Kolonialismus höre, muss ich ständig an Rassismus denken. Ich muss an die Realität von Menschen, die an deutschen Straßen sterben müssten, weil sie eine bestimmte Hautfarbe tragen, dass die Polizei töten darf, also vor allem schwarze Menschen, also Menschen diskriminiert werden aufgrund von Hautfarbe, aber auch von sozialen Zugehörigkeiten. Für mich ist es, glaube ich, insofern so etwas, was sehr viel damit zu tun, wie geopolitisch heute die Welt überhaupt funktioniert. Ich glaube, wir sind ganz schnell nach Amerika, aber das zeigt uns auch, wie von dort sehr viele Dinge auch jetzt ausgehen. Dass heute Trump, ein Präsident, kommt Anspruch an auf einem anderen Land, in einem anderen Kontinent, also den Grönland hat, ist schon ein Problem, wo ich das Gefühl habe, eigentlich die Vergangenheit ist so sehr in der Gegenwart so verhaftet, dass wir gar nicht von einer Geschichte sprechen müssen und können, sondern von einer Realität, von Strukturen, die Extrahierung von Bodenschätze, aber auch die Grenzen. Ich meine, das, was jetzt gerade in Togo passiert, ist ja das Gleiche, was auch vor Jahren in Ruanda passiert ist, was gerade jetzt in Kongo passiert, was gerade jetzt im Sudan passiert. Das heißt, alle diese Grenzen, alle diese Menschen, die eigentlich flüchten müssen, weil sie gar keine Ort haben, an dem sie gerne gesehen werden oder leben können, hat sehr viel mit dieser Struktur von Kolonialismus zu tun. Und das ist gar nicht in einer Vergangenheit, sondern in einer Gegenwart, die eigentlich uns noch nicht mal ermöglicht, irgendwie die Zukunft zu sehen. Also einen Horizont der Zukunft, der zumindest uns das Gefühl gibt, irgendwie, es könnte besser werden.
Wir kommen gleich auf die Zukunft. Also ich glaube, da ist sozusagen sowohl die Arbeit, die du machst, zur Erinnerungsarbeit, vielleicht paradoxerweise auf den ersten Blick, als auch die schreibende Tätigkeit, literarisches Schreiben, eine total interessante und wichtige Anknüpfungspunkt. Ich würde gerne eine Frage, die ich die letzten Male immer ganz am Ende gestellt habe, jetzt schon stellen. Wir haben das mal ganz am Anfang auch bei der Heimatenreihe als Frage aufgeworfen, nämlich, was würde es bedeuten, den Blick umzudrehen und gar nicht so sehr nur darüber nachzudenken, was hat Deutschland alles extrahiert in den Kolonien und extrahiert es bis heute, und zwar nicht nur materielle Dinge, sondern auch symbolische Güter und so weiter, sondern schon auch, bedeutet nicht die Tatsache dieser Verschiebung von Reichtum und Ressourcen auch, dass Deutschland bis zu einem gewissen Grad den Kolonien gehört? Also wenn man diese Frage, wem gehört Deutschland, umdrehen würde und sagen würde, gehört Deutschland nicht bis zu einem gewissen Grad auch, weiß nicht, Afrika oder Südostasien oder so. Was haltet ihr von dieser Blickverschiebung?
Absolut. Also ich gehe da komplett mit. Ich habe das auch an der einen anderen Stelle gesagt und geschrieben. Also ich denke, das ist ja auch das Faszinierende an diesem ganzen Konstrukt von Nation oder so. Nationaler Identität ist ja eigentlich, dass sehr oft einhergeht mit einem Diskurs über so eine Legitimität. Ne? Also so, ja, also Deutschland gehört den Deutschen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass man so, ich habe eine kurze Anekdote. Bitte. Ich war letztens in der U-Bahn und es gab irgendwie so einen Streit zwischen angetrunkenen Männern und ich dachte, ah ja, schon wieder, und habe nicht so hingehört, bis zu dem Moment, wo ich festgestellt habe, also zwei der Männer waren weiße deutsche Männer, zwei waren nicht weiß, und einer der beiden weißen Männer meinte dann so, ja, abschieben müsste man die alle. Also erstmal klassisch, kennt man und so weiter. Aber irgendwie muss ich dann darüber nachdenken, weil ich dachte, ja, darum geht es ja eigentlich. Das heißt, diese Typen sind alle angetrunken in der U-Bahn und nerven übelst. Aber es gibt halt dann doch den Unterschied, dass zwei von ihnen sagen können, in dem Moment habe ich jetzt diese Legitimität zu sagen, dass zwei andere nicht hierher gehören. Und ich habe natürlich keine Ahnung davon, wer diese Leute waren. Mhm. Aber ich glaube, darum geht es ja im Grunde. Mhm. Ne? Also so, und was aber da wiederum interessant ist und an deine Frage anknüpft ist, im Grunde ist also sehr viel von dem heutigen Diskurs auf dieser Frage von Legitimität aufgebaut. Und wenn man diese Frage aber ernst nimmt und wirklich fragt, wem gehört Deutschland, dann muss man eben in die Geschichte und in die Gegenwart gucken und feststellen, dass es, wenn man es jetzt mal so ganz objektiv messen will oder so, woher kommt dieser Reichtum, woher kommt dieser Wohlstand, woher kommt aber auch eben zum Teil die wissenschaftliche Forschung, an welchen Körpern hat sie sich abgearbeitet und bedient, all das, dann muss man halt leider relativ, oder was heißt leider, aber dann muss man relativ schnell einsehen, dass ja diese ganze Legitimitätserzählung oder und das, was damit einhergeht, nämlich die Idee, dass einige das Land irgendwo besitzen und dann entscheiden können, ob andere dürfen oder nicht. Und die ganz Netten, die Liberalen, die sind so, ja, okay, wir tolerieren euch und ihr dürft jetzt bis so weit einreisen und hier sein und hier euer Leben machen. Und die anderen, die Bösen, die sagen, nee, wir wollen gar keine Ausländer. Aber die Erzählung, die Grunderzählung bleibt ja trotzdem eine von, das Land gehört einigen und nicht den anderen.
Und es wird gesichert, ja doch über diese, ja sozusagen, man sagt nicht, weil wir mächtig sind, entscheiden wir das, das wäre sozusagen die ehrliche Haltung, sondern weil wir die bessere Kultur haben, weil wir sozusagen, weil Deutsche hier XYZ, das ist ja sozusagen immer, man muss es irgendwie nochmal anders absichern und dann entstehen so ganz schiefe Erzählungen, die auch historisch falsch sind. Ich erinnere mich noch in Bezug auf diese Feier 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, die gab es vor so 2 Jahren, war Jubiläum. Jetzt mal abgesehen davon, dass Juden und Deutsche nicht in einem sehr guten Verhältnis die letzten 1700 Jahre gestanden haben, ist Deutschland noch nicht 1700 Jahre alt. Also wenn man was feiern will, dann 1700 Jahre Judistan und Einwanderung der Deutschen. Also sozusagen auch da wieder ist es nicht sinnvoll, diese ganzen Narrative nicht einfach so hinzunehmen, sondern zurückzuweisen und sagen, Moment mal, stimmt es überhaupt? Da setzt sich ein Friedrich Merz hin und sagt, also Gila Moos ist Deutscher als Kreuzberg. Da muss man da nicht einfach sagen, wer bist du eigentlich, dass du diese Entscheidung für dich beanspruchst? Das ist deine Haltung. Okay, ja, es gibt Rechte in diesem Land, aber es gibt natürlich auch Berlin-Kreuzberg und die sehen das ganz, ganz anders. Und die, ne, die haben einen anderen Blick darauf. Ibu?
Wenn man jetzt zum Beispiel in diesem Zusammenhang, man sagt noch nicht mal, dass wir haben die bessere Kultur, sondern ihr habt keine Kultur. Und wir bringen die Kultur hin. Und wenn wir die Kultur bringen, dann kommen wir hin, wir zerstören Menschen, wir zerstören Lebensrealitäten, wir zerstören eine Technikgeschichte. Und das, was da übrig war, nehmen wir und packen wir in unseren Museen. Zum Beispiel, wenn wir heute sagen, wem gehört Deutschland, und in unseren Museen reingehen. Ich meine, wir sind unweit der Museumsinsel. Man kann da reingehen und ich bin kein Kunsthistoriker, aber ich würde sagen, mindestens 60-70% von dem, was dort ist, wenn es nicht aus dem afrikanischen Kontinent kommt, dann kommt aus anderen europäischen Ländern oder Ost-Südeuropa irgendwo und ist, kann man sich dort anschauen. Das bedeutet, und das ist ja nicht seit gestern da, sondern das sind seit Jahrtausenden da. Es ist nicht nur da und macht nicht mit der Gesellschaft etwas, das macht mit uns was, dass die Objekte, dass die Artefakten, egal wo sie auch herkommen, hier sind, inspirieren SchriftstellerInnen wie Raphael. Sie gehen dahin, gucken sich die Objekte und fangen an zu schreiben, weil es dort auch eine Technikgeschichte ist, die eigentlich in die Kultur hineindringt. Das ist jetzt nicht etwas, was passiv da ist und funktioniert nicht, sondern das inspiriert unsere Wissenschaft, das inspiriert unsere Künstlerinnen und Künstler, das inspiriert aber vor allem unsere Art und Weise zu bauen. Und das fehlt auch irgendwo. Und da, wo es fehlt, entweder kommen die Menschen hier hin oder sie sind gezwungen, hier hinzukommen, weil sie dort eigentlich das, was sie gebraucht haben, um genau da zu stehen, wo wir sind, weil wir eine Technikgeschichte haben in Deutschland, dass wir sagen, dass wir so präzise sind, dass wir so gute Maschinen arbeiten. Gleichzeitig haben wir Maschinen woanders. Wir haben Technikgeschichte auch woanders zerstört. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, wenn wir die Frage wirklich stellen, wem gehört Deutschland, dann beantworten wir sie, gehört nicht Deutschland, diejenigen, denen, deren Kulturartefakten in diesem Land sind und dieses Land seit Jahrtausenden inspiriert.
Super, ey, Raphael, bitte, ja.
Ich sage noch ganz kurz, ja, weil ich gerade gedacht habe, also ich stimme euch beiden total zu. Ich habe aber auch das Gefühl, dass diese Aspekte, also ob wir jetzt über sozusagen, ihr habt, also ob wir sagen, wir haben die bessere Kultur oder ihr habt gar keine, für mich ist das fast so ein zweiter Schritt. Ich glaube, dass dieser Besitzanspruch erstmal irgendwie viel organischer und primärer ist. Und ich glaube, dass es, also mich interessiert beides sozusagen. Mich interessiert der Diskurs, der dann drumherum gebaut worden ist, um das zu rechtfertigen. Aber mich interessiert es auch irgendwie zu sagen, diese ganze Idee mit diesen Grenzen und also eine Heimat als irgendwie so das Land mit einem Zaun drumherum und eigentlich das Recht zu sagen, du darfst hier rein und du darfst hier nicht rein und so weiter, die hat ja auch was so ganz Primäres. Mhm. Und ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, sich immer wieder das auch anzuschauen, weil es ist ja wie bei Rassismus zum Beispiel, kann man ja, also hat man das ja auch, dass man sagen kann, man kann sich natürlich diese ganzen Theorien anschauen, man kann gucken, was Europa in den letzten 400 Jahren an Schmarrn rausgebracht hat, um zu rechtfertigen, dass bestimmte Menschen keine Menschen sind und man deswegen den Kapitalismus damit vorantreiben kann. Und trotzdem darf man halt nicht vergessen, was der Hintergrund ist sozusagen. Das macht die Theorien nicht weniger interessant, aber es hilft, sie wieder in Kontext zu setzen. Und das habe ich jetzt gerade bei dem Thema eben auch gedacht, dass dieser, wenn man quasi die ganzen Diskurse auch so ein bisschen wegschabt, was bleibt eigentlich, was hat es mit diesem komischen Besitzanspruch auf sich darunter?
Ich, während du jetzt gerade gesprochen hast, Raphael, ich bin heute hier Gast und kein Host und auch kein Moderator. Ich bin ein Fan von dir, Raphael. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, hat mich einfach an eine Stelle von Adiku erinnert, in dem Moment, wo du beschreibst diese Nirgendwo, also diese Aufhebung von Grenzen und zwischen diesen Dort und Hier sich zu bewegen. Das wollte ich nur anmerken.
Ihr habt jetzt schon direkt eine Brücke zu dem nächsten Teil gebaut, den ich jetzt so ein bisschen anschneiden will. Ich dachte jetzt, während ihr geredet habt, auch nochmal über diesen Unterschied nach, dass ja eine, nennen wir es mal Dominanzkultur, tendenziell auf Geschichte zugreift als etwas, was gut werden muss, damit man in der Gegenwart gut ist. Also man sozusagen greift auf zum Beispiel die deutsche Gewaltgeschichte zurück und baut Denkmäler, um dann zu sagen, guck mal, wie gut wir erinnert haben und jetzt können wir wieder stolz sein auf Deutschland. Und ich glaube, das ist wirklich ein fundamentaler Unterschied dazu, wie Menschen, die von diesen Gewaltstrukturen in ihrer Kontinuität bis heute getroffen sind, die ja in diesem Podcast auch nacheinander versammelt werden, dass die ganz anders auf Geschichte gucken und dadurch auch ein anderes Verhältnis zwischen Geschichte und Zukunft herstellen. Nämlich, wie kommen wir aus einer schlechten Geschichte, die bis in die Gegenwart andauert, einer gewaltvollen Geschichte, die bis heute nicht aufgearbeitet worden ist, in eine bessere Zukunft. Und das ist eine andere Frage einfach, finde ich. Und ich würde gerne so ein paar Ideen sammeln. Ihr beide seid hier heute, weil ihr, glaube ich, sehr, sehr starke auch Impulse habt dazu, wie wir da jetzt weitermachen können, aus einer sozusagen unvollständigen Situation in etwas Besseres zu kommen. Ich glaube, das ist der große Sprung auch, den es braucht, über den auch zum Beispiel Audre Lorde nachdenkt, wenn sie sagt, sozusagen, we were never meant to survive und wir sind auch noch voller Ängste, voller Paranoia, wir sind produziert von diesem System und wir wollen sozusagen unseren Kindern etwas anderes geben als diese Angst oder als diese Gewalterfahrung. So hoch hängen wir es jetzt mal, weil um nicht weniger als das geht's ja hier. Was sind eure Ansätze, was sind eure Gedanken dazu?
Ich glaube, das machst du, Raphael, und das kannst du vielleicht besser als ich nochmal erklären. Ich glaube, in der wir einfach die Geschichte erzählen und die Geschichte so erzählen, so wie du das immer sagst, nicht damit es uns besser geht, sondern damit wir sein Wiederkehr verhindern. Und vielleicht werden wir das auch nie verhindern können. Aber ich glaube, wir können uns diese Geschichte nicht oft genug erzählen. Weil wir Menschen sind, weil wir ganz schnell vergessen. Wir vergessen schlechte Momente ganz schnell, weil wir uns sehr gerne an wirklich Momente erinnern, die gut sind. Wir reden ja auch nicht von der Pflicht, also in Frankreich sagt man die Pflicht, sich zu erinnern. Mhm. Aber diese Pflicht, sich zu erinnern, richtet sich nur an schlechte Zeiten. Oder an dramatische Zeichen. Mhm. Die richtet sich nicht an guten Zeiten, an denen es uns gut ging, sondern wirklich sich daran zu erinnern, an diese Zeit, die schlecht war, aber die nicht nur daran zu erinnern, sondern zu erzählen, wie es war und die dann nicht auf der Perspektive derjenigen, die dafür verantwortlich waren, sondern diejenigen, die das erleiden müssten. Weil die Art und Weise, wie Geschichte bis heute in Deutschland erzählt wird, wird auf einer Perspektive erzählt, dass es den anderen, die eigentlich sowieso dafür verantwortlich sind, dass es denen weiterhin gut geht. Mhm. Und das ist doch ein Problem. Also ich würde erstmal vielleicht da...
Ich will nur noch eine Nachfrage stellen für diejenigen, die mit dem französischen Kontext nicht so vertraut sind. Was heißt dieses Pflicht, sich zu erinnern? Wer sagt es? In Bezug worauf?
Also politisch sagt man devoir de mémoire.
Also eine kritische Intervention, ist eine Forderung.
Eine Forderung, okay. Sich eine Pflicht zu erinnern. Aber diese Pflicht, sich zu erinnern, richtet sich wirklich nur an schlechte Momente.
Und weil in Deutschland könnte es ja auch so eine staatstragende Haltung sein, die Pflicht, sich zu erinnern. Wir dürfen nicht.
Da, ist Frankreich auch.
Ist schon so gemeint.
Es kommt wirklich von oben her.
Ja.
Und das ist auch etwas, was entstanden ist in der Resistance.
Ja.
Als Frankreich fast den Krieg verloren hat, da haben sich sehr viele Intellektuellen getroffen, wie zum Beispiel Jean-Paul Sartre, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Albert Camus. Das waren alle diese Menschen, die in der Bewegung waren, aber auch jüdische Menschen, Robert Antheil, aber auch Menschen, die damals in Frankreich ausgestellt sind, 1931, oder die im Krieg auch noch mit teilgenommen haben, Léopold Sédar Senghor, Alain Diop. Das heißt, alle diejenigen, die entweder in den Kolonien damals oder in Frankreich in den Krieg gezogen sind und nach dem Krieg, gab es eine Art, sich Pflicht zu erinnern, im Sinne, dass die Geschichte nicht mehr so passiert, wie es passiert war. Und da sieht man, aus welchem wissenschaftlichen, literarischen, aber auch poetischen Momentum Menschen sich zusammengetan haben, sowohl betroffen und nicht betroffen, und haben angefangen, überhaupt einen Diskurs drumherum
zu bauen. Und dann eine Energie aus dieser Gewalt ziehen, um eine bessere Zukunft zu bauen.
Eine bessere Zukunft zu bauen, die auch in literarische Texte übersetzt hat. Zum Beispiel Robert Altheim hat ein Buch geschrieben, nennt sich Lesbes Humaine. Marguerite Duras hat ein Buch geschrieben, nennt sich Das Schmerz, also La Douleur. Ja.
Ich habe in dem Moment auch gerade an La Douleur gedacht, tatsächlich, dass du davon erzählt hast, weil ich dachte, das ist so ein sehr ausschlaggebender Text für mich, um mich daran zu erinnern, dass es manchmal auch irgendwie das, was man machen kann, ist einfach mitschreiben als schreibende Person und irgendwie hoffen. Und das ist ja die Geschichte von diesem Text von Marguerite Duras, ist ja genau das. Es sind ja Tagebücher aus der Zeit, von denen sie selber sagt, ich hatte vergessen, ich konnte mich nicht erinnern, diese geschrieben zu haben, als ich sie wiedergefunden habe, und habe sie dann im Grunde einfach genau so veröffentlicht. Ich glaube, das ist auch in verzweifelten Momenten eine Möglichkeit, an die Zukunft zu denken. Es ist so ein bisschen dieses Schmuggeln von Gegenwart in die Zukunft, was mir manchmal, wenn nichts anderes übrig bleibt, also wenn mir so die ganz große Vision und die ganz große Hoffnung fehlt, bleibt mir irgendwie immerhin das. Und ich glaube, das ist so etwas, was man mit Schreiben ganz gut machen kann. Ich habe aber auch 1000 Sachen sind mir eingefallen, während Ivo gesprochen
hat.
Ich versuche mal ein bisschen zu ordnen. Ich habe auch dran gedacht, also mir gefällt eben diese Idee sehr gut, dass es nicht nur darum geht, die Vergangenheit zu erzählen, sondern auch im Schreiben über die Vergangenheit darüber nachzudenken, welche Vergangenheit, mit welchen Stimmen man erzählen kann. Und zum Beispiel auch, ich finde total spannend, die Frage von, wie legitim bin ich, bestimmte Stimmen aus der Vergangenheit zu erzählen. Und ich finde, es sind nicht unbedingt Fragen, vor denen ich mich drücken will, sondern ich finde es eigentlich total, total interessant. Also ob es jetzt darum geht, keine Ahnung, versklavte Menschen plötzlich zu, was heißt plötzlich, aber zu imaginieren. Also es gibt eine Stelle im Roman, wo meine Protagonistin an der westafrikanischen Küste Richtung Wasser läuft auf dem Strand und sich irgendwie und weiß, das war quasi auf der Route, die versklavte Menschen, wo die quasi geführt wurden und von dort aus deportiert. Und sie hat halt diese Vision, dass der Sand ja irgendwie alles erinnert, also dass der Sand gar nicht so alt ist sozusagen, und also oder beziehungsweise alt ist und diese Geschichte gar nicht so alt ist und so weiter. Und ich bin total froh, dass ich diese Szene zum Beispiel geschrieben habe, bevor mir so präsent wurde, wie groß die Debatten über, wer ist legitim, welche Stimme wie zu imaginieren und so weiter, geschrieben habe. Und ich versuche auch immer wieder so ein Gleichgewicht zu finden, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen und gleichzeitig auch wirklich daran zu glauben. Ich glaube, das ist ein bisschen das, was Saidiya Hartman unter Critical Fabulation auch versteht. Also vielleicht, um es ganz kurz einzuordnen, Saidiya Hartman ist afroamerikanische Historikerin und hat viel mit Archiven gearbeitet zu unter anderem und ursprünglich zu den US-amerikanischen Plantagen und den konkreten Leben der versklavten Menschen dort. Und sie spricht halt darüber und schreibt darüber, dass diese Archive ja im Grunde wirklich, sie sind ja Archive der Gewalt und Archive der Dominanz. Und das versteht man erstmal abstrakt, aber das bedeutet ja konkret zum Beispiel, dass die einzigen Spuren, die man von versklavten Menschen hat, so Sachen sind, die in den Zeitungen veröffentlicht worden sind, wenn sie geflohen sind und man sie suchen musste. Oder eben, ja, noch Schriften aus den Auktionsblöcken, so diese 5 Kinder wurden als Lot irgendwie so verkauft und so weiter. Und dass es deswegen Archivarbeit auch bedeuten kann oder bedeuten muss, zu imaginieren und diese Leben sozusagen existieren zu lassen.
Ich finde das Hammer. Ich wollte genau diese Frage jetzt stellen. Also wie sozusagen übersteigt man Archive, die von Macht gebaut worden sind und dadurch ganz viele Geschichten gar nicht beinhalten oder schon super verzerrt beinhalten. Also die andere Seite nur als dämonisch oder wie auch immer mit rassistischen Zuschreibungen und so Sachen zusammenbringt. Und ich glaube, literarisches Schreiben, künstlerisches Schreiben geht ja vielleicht genau an dieser Stelle rein, wie du es jetzt auch gerade beschreibst. Und doch sehe ich eine Spannung. Das eine ist ja die Frage der Legitimität, also Positionalität, wer darf für wen sprechen. Die andere Seite ist schon auch, die damit, glaube ich, zusammenhängt, ist die der Authentizität. Also was machst du mit einem Text, der nicht mehr authentisch ist, sondern eben erfindet und damit ja nicht mehr based in Archiven auf so eine klassische Weise. Ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade in den letzten Jahren im Theater, auch in der Literatur, wie so eine Angst vorm Fabulieren existiert und so eine Art Fetischisierung des Archivs, was ja nochmal ein durch Macht geformtes Archiv ist, was ja letztlich irgendwie auf eine Reproduktion dieser Macht hinausläuft. Also ich bin ein bisschen skeptisch, auch was kritische Strategien angeht, die wir alle vielleicht oder irgendwie im weitesten Sinne wir mobilisiert haben in den letzten Jahren. Habt ihr, Ibo, du nickst sehr stark, ja?
Ja und nein, weil ich glaube, dass die Macht von Kunst und Literatur, und das hat Barth schon gesagt in den Lektionen, er wurde eingeladen in Collège de France und er hat Vorlesungen gemacht. Und in diese Vorlesungen gab es eine, die über Kunst ging. Und in dieser Vorlesung sagte Barth, die Kunst, und dabei meinte er die Literatur, und das hat er auch in einer Stelle gesagt, die Kunst lässt Wissen zirkulieren. Kunst sagt nicht, also die Literatur sagt nicht, was es ist, sondern was es sein könnte. Schöpft aus die Realität, um in die Zukunft zu gehen. Und für mich und auch Erinnerung ist nicht Geschichte. Erinnerung ist nicht die Realität. Erinnerung ist das Sprechen über die Realität. Es ist das Sprechen über die Geschichte. Das ist nicht Geschichte, das schöpft aus der Geschichte. Aber das ist mehr als Geschichte. Erinnerung entwirft. Und oder sollte
versuchen. Und es ist dann auch mehr als Biografie.
Es ist mehr als Biografie.
Also, das finde ich aber wichtig zu sagen.
Und,
ne?
Und das ist das genau, was Literatur in dem Sinne macht. Oder die Macht, die Literatur hat über Geschichte. Denn ich würde sagen wirklich, dass Erinnerungsarbeit ist die Literatur von Geschichte.
Ja, ich finde das total spannend, weil ich auch denke, es gibt so dieses, also für mich ist vieles, was auch in der Kunst, aber vor allem außerhalb davon, vieles an der Arbeit mit Archiven erinnert mich eben eher an diese Praxis auch der Denkmalsetzung oder so oder eben auch Biografien zum Teil, also ein bisschen so die Sachen so in Stein setzen und sagen, guck mal, jetzt haben wir dieses Ding gebaut. Und ich glaube, erfinden ist eine kritische Praxis. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, was für mich interessant ist. Es ist auch ein bisschen weniger autoritär und es ist auch ein bisschen weniger staatstragend als sozusagen das offizielle, bestimmte Sachen aus dem Archiv herauswischen, die man 30 Jahre lang nicht im Archiv sehen wollte, aber jetzt plötzlich sagt, ah ja, doch, also gerade was jetzt so koloniale Geschichte angeht oder so. Aber erfinden ist ja so ein bisschen die, ich weiß nicht, wie ich das gut sagen soll. Ich denke die ganze Zeit, es ist so die Punk-Version davon, aber es ist schon so ein bisschen die Version, die so ein bisschen weniger ehrfürchtig ist. Und im Erfinden kann ich ja zum Beispiel auch Generationskonflikte erzählen. Weil ich glaube nicht, dass man eine Person, nur weil sie irgendwie tot ist und symbolisch für etwas steht, also ich glaube, es ist super interessant. Also ich weiß, ich denke gerade an Fanon zum Beispiel, was ein bisschen random ist, aber ich habe gerade gedacht so, ich habe letztens gehört, ja, eigentlich Fanon ist so früh gestorben und vielleicht ist das gut für uns alle, weil wir ihn deswegen so als Figur, wir mussten nie damit also so klarkommen, was er vielleicht in späteren Lebensjahren gesagt hätte. Das fand ich total interessant als Gedanken. Ja. Aber ich glaube eben, dass man auch so sich einen Streit mit Fanon vorstellen kann und so weiter. Und genau, also ich glaube, so im Erfinden kann man zum Teil auch spielerisch, kritisch mit so, mit einer Geschichte, mit Geschichten umgehen. Und was mir auch super wichtig ist, nochmal zu sagen, das ist auf einem ganz anderen, einer anderen Ebene, aber es hat für mich auch wirklich so dieses Heilsame. Und ich glaube, dieses Wort ist so ein bisschen manchmal so, es fühlt sich so schwach an und nicht wichtig genug und nicht politisch genug und so. Aber ich denke schon, wenn man so bedenkt, wie viele Kontinuitäten historisch, also gerade in der schwarzen Diaspora zum Beispiel, wie viel unterbrochen worden ist, wie viel nicht weitergegeben werden konnte, wie viel fast oder ganz verloren gegangen ist und so weiter, ist es halt auch einfach für mich ein wichtiger Teil der Arbeit, so Figuren zu erfinden, zu erzählen, die es vielleicht gegeben hat, so oder nicht ganz so, und die quasi auch diese Kontinuität, diese Brücke sein können und die irgendwo vielleicht schon auch so, es wird ja in der schwarzen, in der afrikanischen Diaspora so oft von Ancestors und Ancestry und so gesprochen und so, manchmal macht man sich auch ein bisschen darüber lustig, weil es ist so auch dieses sehr so US-amerikanische Schwarze, aber es ist halt einfach auch super wichtig und ich denke, diese Rolle kann Literatur halt auch spielen und das sind eben zum Teil auch die Leute, die aus den Archiven fehlen und die wir aber brauchen, würde ich sagen, die ich brauche zumindest.
Nicht nur das, und ich glaube auch, die Literatur hilft auch in dem Moment, eine Sprache zu finden, eine Sprache zu suchen und wirklich zu finden, wie man über Erinnerung, über Geschichte sprechen kann. Weil es ist eine Zeit, also wir leben in einer Zeit, wo wir sehr viel sprechen, aber keine sensible Sprache darüber haben. Wie reden wir über Momente, die wirklich traumatisch sind, in denen wir die Traumata in uns tragen, aber trotzdem einen Umgang finden müssen, einen Umgang finden müssen, nicht nur für uns. Wir haben ja auch eine Verantwortung für die Generation, die kommt. Es wäre doch, ich glaube, wir wären alle gescheitert, wenn die Generation nach uns in 50 Jahren nochmal kommt und genau die gleichen Fragen stellt. Warum erinnern wir immer heute nicht an den Kolonialismus? Weil wir das nicht getan haben, weil wir dafür gar keine Sprache gefunden haben. Selbst wenn wir es nicht schaffen, in unserem politischen Momentum darüber zu erinnern, glaube ich, dass wir eine Pflicht darüber haben, eine Sprache, einen Umgang damit zu finden, die uns ermöglicht, genauso wie du das machst, Raphael, in deinem Roman, wirklich die Geschichte so zu erzählen, dass es nicht darum geht, dass es ganz woanders ist, dass gerade was in Togo passiert, sehr viel mit diesem Land zu tun hat, weil zu einer bestimmten Zeit im Laufe unserer Geschichte haben wir ein Land okkupiert, nicht nur okkupiert, sondern wir haben die Architektur transformiert. Wir haben aus den Menschen, die dort leben, andere Menschen machen wollen, und dass wir heute noch eine Beziehungsgeschichte zu denen haben, über die wir eine Sprache finden müssen und sollen. Ich glaube, da kann uns nur die Literatur helfen.
Leute, wir sind leider schon wirklich, also am Ende im Sinne einer schon sehr langen Folge im Verhältnis zu den anderen Folgen. Ich möchte gern zum Abschluss noch einen Aspekt einfach nur beleuchten. Ich bin mir sicher, dass ihr das auch schon wie mitdenkt, aber ich glaube, es ist wichtig, das am Ende nochmal wie zu setzen. Die Reihe, die Gesprächsreihe im HKW heißt ja Heimatisierung, und es geht um die Frage der Beheimatung. Also der Frage, wie man sich als einen Prozess auch eine Art Zuhause schafft, eine Art vielleicht auch Zugehörigkeit gegen das permanente Absprechen von Zugehörigkeit, eine Kultur gegen das Absprechen von Kultur, eine Autonomie auch, eine Selbstbestimmung. Punk fand ich gar nicht schlecht als Bezug, weil das auch tatsächlich ja ohne Staat auskommt. Also kein Staat bedeutet auch wir, wenn der Staat uns das nicht gibt, machen wir es halt. Es gibt so irgendwie so einen leicht anarchistischen Impuls in diesem Antidiskriminierungsding, so wie ich es denke, den ich super spannend auch finde, weil er was mit Kunst zu tun hat und mit dem Versuch der Kunst immer wieder neu anzusetzen. Und diese Beheimatung ist ja nichts, was wir heute erfinden, sondern ist ja was, was es schon immer parallel auch gegeben hat. Und das finde ich total interessant, weil das natürlich auch was ist, was Archive nicht zwingend hergeben. Diese Räume der Autonomie, die aber, wenn sie zu uns überliefert sind, ja extrem wichtige Bezugspunkte darstellen. So als würde man so in einem riesigen See immer nur auf einzelne Steine springen, vielleicht auch Wälse, die so ihren Rücken aus dem Wasser drücken, sodass man irgendwie durch die Vergangenheit in die Gegenwart, bestenfalls in der Zukunft kommt. Lass uns noch eine Runde drehen über diese Praxen der Beheimatung, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, die auch heute noch stattfinden und die vielleicht jetzt auch wieder wichtiger werden, weil wir am Ende einer Zeit stehen, in der wir vielleicht gehofft haben, der Staat würde irgendwie kooperativ handeln. Ne? Und jetzt sozusagen merken wir, vielleicht brauchen wir diese Art von Autonomie wieder stärker als eine Geschichte. Könnt ihr mit dieser These, mit diesem Blick was anfangen noch zum Abschluss?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde jetzt zum Beispiel aus so einer schwarzen Tradition heraus, denke ich sofort an Maronage oder Quilombos, also die Orte, beziehungsweise nicht nur die Orte, sondern auch die Praxis davon, in denen versklavte Menschen oder Menschen, die der Versklavung entflohen sind, gelebt haben, sich politisch und sozial als Kollektive organisiert haben, oft in Wäldern und relativ hohen Bergen und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, also mich interessiert, also ich habe sowieso, wie wir alle, glaube ich, bei Heimat immer so ein kleines
Sicher, ja, ja.
Das ist ja sicherlich auch eben das, was dieses Störgefühl ist, ja, liegt ja im Herzen eures Projekts und das finde ich total spannend. Aber ich glaube tatsächlich, dass mich die Praxis von, also ich finde, ich mag den Gedanken gerne, dass man sich sozusagen jenseits von Heimat als Nation oder wie ich das gerne nenne, den Ort mit den Grenzen und den Zäunen drumherum organisiert und dass das irgendwie auch bedeuten kann. Ich habe jetzt letztens wieder sowas richtig Cooles über Quilombos gelesen, wo es irgendwie auch hieß, so ja, es waren ja vor allem schwarze Menschen aus logischer so Geschichte heraus sozusagen, weil sie aus den Plantagen geflohen waren, aber es waren halt auch irgendwie arme, weiße LandarbeiterInnen. Mhm. Also alle Menschen waren willkommen, wenn sie bereit waren, die gesamten Privilegien, die sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse erhalten hatten, abzulegen und quasi neu zu starten und sich den Regeln des Kollektivs, die das Kollektiv gemeinsam entwickelt, zu, nicht, ja, fügen ist ein bisschen ein schwieriges Wort, aber und genau, das interessiert mich, ob man das dann Heimatisierung oder Beheimatung nennt oder nicht, ist für mich fast nebensächlich.
Voll. Ich würde sagen, die Resilienz, die wir haben, das ist für mich wirklich ein Ort, wo ich denke, Heimaten. Und ich sehe das ja auch, also wir sehen das ja auch als Verb für mich. In dem Moment, in dem das etwas nicht ist, was fertig ist, was wirklich im Werden ist, interessiert mich das. Und wir sind hier und dieses Land ist im Werden. Das heißt, wir haben das auch in die Hände, das mitzuformen, mitzugestalten. Und das mag ich und werde ich mir auch nicht nehmen wollen, weil ich Teil dieses Land bin und es gibt immer Orte, an denen, das ist der Diskurs, den man versucht zu formen. SchriftstellerInnen versuchen das und DenkerInnen schreiben Essays, andere organisieren das, Räume, wirklich Räume zu schaffen, an denen wir ins Gespräch kommen, weil letztendlich, wir haben keine Sprache dafür, was jetzt gerade passiert und diese Sprache muss gefunden werden. Für mich ist es Sprache und Resilienz.
Ibu, Raphael, vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch.
Danke dir.
Wem gehört Deutschland? Ist ein Podcast aus dem Haus der Kulturen der Welt. Im Rahmen von Heimatisierung, einer Gesprächsreihe des pluridisziplinären Projektes Heimaten. Projektträger: Haus der Kulturen der Welt. Intendant und Chefkurator: Bonaventure Subejeng Ndiko. Stellvertretende Intendantin: Henriette Gallus. Moderation und Konzept: Wem gehört Deutschland? Max Czolek. Mixing und Mastering: Pool Artists. Sounddesign: Steffen Dix. Grafik: Studio Yukiko. Dieser Podcast wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Heimaten wird gefördert durch der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.